Deutschlandfunk Kultur.
Franz Kafka meinte einmal, man solle überhaupt nur Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Ein solches Buch ist Knife von Salman Rushdie. Darin verarbeitet der indisch-britische US-amerikanische Schriftsteller das Attentat eines islamistischen Fanatikers, das er im Sommer vor 2 Jahren schwerst verletzt überlebt hat. Und selbstverständlich würde Knife es verdienen, im literarischen Quartett besprochen zu werden. Aber die Spielregeln für unsere Sendung sehen ja vor, dass kein Autor über ein eigenes Buch reden darf. Und wir haben das große Glück, Salman Rushdie heute zu Gast zu haben. Zu Ehren von Franz Kafkas 100. Todestag hat er eins der größten Werke der Weltliteratur mitgebracht, Die Verwandlung. Außerdem zu Gast die Schriftstellerin Julie C. Sie hat Suleika dabei, ein ungewöhnliches Heldinnen-Epos der britischen Schriftstellerin Bernardine Evaristo. Mein dritter Gast ist der Journalist Dennis Yücel. Er wird uns den letzten posthum veröffentlichten Roman des kolumbianischen Literatur-Nobelpreisträgers Gabriel García Márquez vorstellen. Wir sehen uns im August. Und ich möchte über den neuen Erzählband des US-Amerikaners George Saunders reden, Tag der Befreiung. Aber erst einmal freue ich mich, dass alle da sind. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass Sie da sind, Salman Rushdie. Die Frage, wie geht es Ihnen, ist ja immer ein bisschen läppisch, aber ich glaube, Ihnen darf man die Frage jetzt mal stellen. Also, wie geht es Ihnen?
You know, I'm surprisingly well.
Mir geht es erstaunlich gut. Ich bin selbst darüber erstaunt. Aber auch die Millionen Ärztinnen und Ärzte, die mich untersuchen mussten, waren, glaube ich, überrascht, wie schnell ich mich erholt habe. Ich bin wohl eine Art medizinisches Wunder.
Das ist schön, weil Sie sind sozusagen ein Wunder an Positivverwandlung. Wir reden jetzt gleich über jemanden, wo es auch um eine Verwandlung geht.
Es mag einem komisch vorkommen, dass ich vor einem deutschen Publikum über Kafka rede. Aber ich dachte, ich mache das trotzdem. Zuallererst, weil ich immer schon ein großer Bewunderer von ihm war. Und außerdem glaube ich, wenn wir an die großen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts denken, wie zum Beispiel Joyce, Proust, Kafka, dann sind die Welten von Joyce und Proust verblasst. Aber die Welt von Kafka ist die Welt, in der wir leben. Ich fand, dass man seine Bücher so liest, als wären sie erst gestern geschrieben worden. Und deswegen ist er meiner Meinung nach immer noch so bedeutend. Außerdem kommt es mir so vor, als ob auch ich eine Verwandlung durchlebt hätte. Durch den Angriff fühlte ich mich auch plötzlich in ein riesiges Insekt verwandelt. Ich lag in einem Bett, habe mit meinen Beinchen in der Luft herumgerudert. Zum Glück kam in meinem Fall noch das Kapitel dazu, das Kafka nicht geschrieben hat, nämlich das über die Genesung. Die ist bei mir passiert. Aber ich habe mich wie Kafkas Insekt gefühlt während dieser Zeit und in der Notaufnahme. Das war also ein weiterer Grund. Bevor ich Kafkas Verwandlung gelesen habe, hatte ich Ovids Metamorphosen gelesen. Bei Ovid ist es anders, weil die Verwandlungen nicht unnötig sind. Sie geschehen aus einem bestimmten Grund. Eine Frau verwandelt sich in einen Vogel, um einem Mann zu entkommen, der versucht, sie anzugreifen. Da gibt es einen Auslöser. Es passiert nicht einfach so. Aber bei Kafka gibt es diesen viel moderneren Aspekt, nämlich, dass die Verwandlung völlig grundlos geschieht. Ohne Erklärung. Sie zerstört das gesamte Leben des Protagonisten und wird nie erklärt. Und das fühlt sich so an wie die Zeit, in der wir jetzt leben.
Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil, also ich glaube, ich habe jetzt, also in Deutschland muss man dazu sagen, wird vermutlich mal jeder Schüler mit Kafkas Die Verwandlung ja leider gequält. Ich habe das wahrscheinlich jetzt 10 Mal insgesamt in meinem Leben über 40 Jahre gelesen und war diesmal völlig fasziniert wieder davon, wie selbstverständlich diese Verwandlung ist, weil ich dachte, okay, was haben wir? Wir haben einen Mann, der hasst seinen Beruf, hat aber das Gewicht der Verantwortung auf seinen Schultern. Er muss diese Familie ernähren, Schwester, Vater, Mutter. Er hasst es aufzustehen, er hat die ganze Nacht unruhige Träume gehabt. Und ich finde es ganz normal, dass dieser Mensch, also deshalb, ich glaube schon auch, es ist eine Fluchtverwandlung, der will dieses Leben nicht mehr. Und das Grandiose, und ich habe diesmal auch, glaube ich, so viel gelacht, also ich hatte vergessen, wie lustig, wie komisch Kafka ist, der wacht auf und wundert sich ganz kurz. Er sagt nur, oh, was ist mir widerfahren? Und dann nimmt er das, akzeptiert das. Und das ist, glaube ich, diese Größe von Kafka, dass es einerseits eine ganz präzise auch Beschreibung seiner Welt, seiner Familie. Ich sehe diese Wohnung, weil Sie gesagt haben, diese Welt ist vorbei. Ich glaube, auf eine ganz verblüffende Weise, und das ist eben vielleicht die Weltliteratur, ist das jedermanns Welt. Es ist völlig egal, ob man in Kolumbien, in China, zu welcher Zeit, wir alle können projizieren, welche Welt das ist. Und gleichzeitig ist es aber auch eine sehr präzise Beschreibung dieser Prager Welt im frühen 20. Jahrhundert. Und das ist wahrscheinlich diese unglaubliche Größe von Kafka.
Yeah. I'm glad you said about
Gut, dass Sie das mit der Komik sagen, weil viel zu selten erwähnt wird, dass Kafka tatsächlich komisch ist. Es ist zwar oft eine sehr düstere Komödie, aber...
Wie jede gute Komödie.
Aber es ist trotzdem eine Komödie. Zum Beispiel gibt es gegen Ende der Geschichte den Moment, in dem die drei Herren ankommen. Sie wissen schon, diese drei, die ein Zimmer der Wohnung mieten wollen. Und diese drei Herren sind absolut komische Charaktere. Sie sind fast wie Clowns in ihrem Verhalten. Und diese Typen einfach so in der Geschichte auftreten zu lassen, diese drei absurden Charaktere, verändert die Atmosphäre auf eine ganz seltsame Art. Aber es ist sehr wirksam. Sie haben vorher auch die Familienmitglieder erwähnt, die Undankbarkeit der Familie. Da wird voller Komik beschrieben, dass sie nicht wirklich zu schätzen wissen, was Gregor für sie getan hat. Sie beharren aber darauf, dass er es weiterhin tut. Zu ihrem Pech ist das jetzt, wo er ein Ungeziefer ist, nicht mehr ganz so einfach für ihn.
Diese grausame Tragik, die eigentlich in dieser Geschichte liegt, hat jetzt für mich das Leseerlebnis auch wieder eher zu einem Schwarzen gemacht. Also ich finde es auch komisch. Aber ich habe tatsächlich auch, wie Sie gesagt haben, diese Geschichte wieder als hochmodern gelesen. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt zum ersten Mal die Hauptfigur als so eine Art Selbstoptimierer verstanden habe. Also ich hätte überhaupt nicht gesagt, der will nicht mehr in seinen Job. Ich habe es genau umgekehrt verstanden. Also der will unbedingt performen. Der will perfekt sein in dem, was er tut. Der trägt die ganze Last der Welt auf seinen Schultern. Dann passiert etwas aus dem Nichts, ohne Grund, ohne Gott, ohne Schicksal, ohne Erklärung, ohne irgendeinen Sinn, was ihn komplett raushaut aus seinem Funktionieren. Und was macht er? Er nimmt es einfach hin und versucht dann in dem, was noch übrig ist, wieder besser zu werden, ist wieder zu optimieren, wieder zu lernen, wie er. Ne? Er will zurück in den Job, er will zurück in dieses Funktionieren. Und eigentlich hatte ich wirklich das Gefühl, das erzählt auch ganz viel über die heutige Leistungsgesellschaft, ja. über diese Art des sinnlosen Funktionierens, ja. über hohe Komplexität in den Abläufen, die wir Absolut. Nicht mehr verstehen, wo wir aber das Gefühl haben, wir sind fremdbestimmt, aber nicht von einem Gott oder einem Schicksal, sondern von einer vollkommen unerklärlichen Macht. Und anstatt zu rebellieren, anstatt zu sagen, ich stehe auf, ich lehne mich dagegen, versuche ich immer besser darin zu werden. Und also mich hat das vollkommen deprimiert, diese Geschichte nochmal zu lesen. Das ist jetzt kein Werbetext, aber
An einem zentralen Punkt in der Geschichte kommt es zu dem großen Verrat, nämlich der Verhaltensänderung der Schwester. Am Anfang ist sie diejenige, die versucht, sich um ihn zu kümmern. Sie bringt ihm das Essen und sie sorgt sich um sein Wohlergehen. Und dann ganz plötzlich, einfach so, sagt sie, nein, so geht es nicht weiter. Das hier ist nicht mehr unser Gregor. Und das ist der Moment der größten Erschütterung in der Geschichte, den er als großen Verrat empfindet, weil er seiner Schwester so nahe steht. Und natürlich ist es eines der besonderen Mittel, die Kafka verwendet, dass er sie verstehen kann, aber sie ihn nicht.
Ich finde das ja toll, dass Sie es alle, wirklich beeindruckend, dass Sie es alle drei geschafft haben, über diese Geschichte zu reden und nicht auf eine Metaebene zu steigen. In mir wäre das jetzt, ich hätte mich das jetzt gar nicht getraut, weil gerade über die Verwandlung schon so viel geschrieben wurde. Ich glaube, es sind ganze Bibliotheken, die sich da füllen. Aber Frau Dorn, ich muss doch ein gutes Wort für den Deutschunterricht möchte ich schon noch einlegen, weil ich habe das auch im Deutschunterricht gelesen. Ich glaube, das ist noch die Originalausgabe, noch ein bisschen noch original verschlissen. Und ich fand das überhaupt nicht quälend, sondern mein Deutschlehrer in dem Jahrgang, ich glaube, wenn ich 16 war, wenn ich mich richtig erinnere, war der Schulleiter, ein sehr konservativer Schulleiter und ich war ein rebellischer Schüler. Auf der Ebene kamen wir überhaupt nicht miteinander klar. Aber er war ein exzellenter Deutschlehrer und der nicht nur, wir haben nicht nur die Verwandlung gelesen, sondern auch Begleitliteratur. Die biografische Deutung, die psychoanalytische. Wir haben mit George Lukács eine marxistische Deutung gelesen. Und das war für mich, und ich glaube, das ist eine der ganz tollen Sachen an, gerade an dieser Verwandlung, so rätselhaft wie das ist, dass ich für alle möglichen, ich habe später gelernt, es gibt noch mehr Deutungen. Und es geht nicht darum zu sagen, herauszufinden, also Literatur ist kein Rätsel, es geht nicht darum, um die Frage, was will uns der Autor damit sagen. Vielleicht weiß er das selber gar nicht, aber es gibt ja noch weitere Deutungen, also Kafka aus der jüdischen Geschichte heraus zum Beispiel, was wir da nicht hatten, das habe ich dann später gelesen. Adorno hat immer mal den schönen Satz geschrieben, jeder Satz bei Kafka sagt, deute mich. Und
keiner will gedeutet werden.
Keiner will gedeutet werden. Er will das ja auch nicht. Und dann liefert er dann auch seine eigene Deutung. Und das geht seit 100 Jahren so. Und ich glaube, das wird noch weitere 100 Jahre so weitergehen. Und wenn ich noch eine Sache hinzufügen darf, auch wenn wir noch mal davon wegkommen, vor anderthalb Jahren nach dem furchtbaren Attentat auf Salman Rushdie saßen wir hier. Wir haben über die satanischen Verse geredet. Und ich finde es großartig und wunderbar, dass Sie heute mit uns hier sind. Ja.
Es ist schön, hier zu sein. Es gab eine Zeit, da dachte ich, das würde nie mehr möglich sein. Also schön, dass es möglich geworden ist.
Wann haben Sie zum ersten Mal, das würde mich interessieren, wann ist Ihnen und wie ist Ihnen Kafka zum ersten Mal begegnet, die Sie ja englischsprachig dann auch
kennen? Ich glaube, als Teenager, als ich im Internat war. Aber er war zu seinen Lebzeiten schon ein bisschen berühmt. Er hatte Bewunderer wie Robert Musil und andere. Klar, er hat nichts veröffentlichen lassen. Aber die Verwandlung ist eine der wenigen Erzählungen, die er schon zu Lebzeiten zur Veröffentlichung freigegeben hat. Er hat es sich selbst schwer gemacht. Ich war, glaube ich, 16 oder so. Kein schlechtes Alter, um was über eine Verwandlung in einen Käfer zu lesen, weil man sich mit 16 selbst wie einer fühlt.
Du wartest darauf, endlich in was anderes verwandelt zu werden, oder?
Als Kind war ich ein richtiger Bücherwurm. Ich habe für mein Leben gern gelesen. Die erste Erzählung war diese hier. Und danach wollte ich sofort die längeren Erzählungen lesen. Der Prozess und das Schloss und Amerika. Ich bin da richtig drin versunken. Der einzige andere Schriftsteller, bei dem mir das in diesem Alter so gegangen ist, war seltsamerweise Tolkien. Einer meiner Lehrer hat zu mir gesagt, vielleicht könnte dir dieses Buch gefallen, es heißt Der Herr der Ringe. Und darin bin ich auch versunken. Also Kafka und Tolkien, das waren die Leute, die für mich mit 16 bestimmend waren.
Tolkien ist interessant. Marquez, über den wir gleich reden werden, erzählt, er hat das als Student gelesen, es gibt in seiner Autobiografie erzählt er das, dass er das gelesen hat und er sagt, danach war die Welt für ihn eine ganz andere. Aber sein Moment war zu sagen, der erzählt ja so, wie meine Großmutter Geschichten erzählt. Da passieren die verrücktesten Sachen und das ist total normal und so kann man also schreiben. Ich kann also als Schriftsteller, sagt Marquez, ich muss also nichts belegen, ich kann einfach setzen durch mein Wort und das habe ich bei Kafka gelernt.
Ich glaube, das ist ein Grund, warum auch total viele Schriftsteller sich auf ihn beziehen. Also es sagen ja wirklich sehr viele Autoren von sich, dass Kafka für sie total essentiell war in ihrem eigenen Werdegang. Er gibt einem so ein bisschen die Legitimation zu sagen, es kommt nicht darauf an, ob Dinge so sein können, du musst sie einfach glaubwürdig behaupten und dann go ahead.
Ja, das ist auch die Pflicht. Also ich finde, es gibt ja tausende von Kafka-Anekdoten, aber die Geschichte, die mir immer am meisten ans Herz gegangen ist, ich glaube, Dora Diamant erzählt die, als Kafka in Berlin war, zu seinem Lebensende, begegneten sie im Park einem Mädchen, das sehr weinte. Und Kafka fragte das Mädchen, was ist passiert? Und das Mädchen sagte, ich habe meine Puppe verloren. Und Kafka sagt zu dem Mädchen, nein, nein, die ist nur auf Reisen. Ich habe einen Brief von dieser Puppe bekommen. Und das Mädchen sagt, wirklich? Und Kafka setzt sich hin und schreibt, er sagt, der Brief ist zu Hause. Er setzt sich hin, schreibt den Brief und zeigt den. Und ich meine, das kann nur Literatur. Also das ist ein so unbedingter Glaube an das, was Literatur kann.
Er hat sogar mehr als einen Brief von der Puppe geschrieben. Wenn ich mich nicht täusche, hat er am Ende sogar dem Mädchen eine Puppe gekauft. Sie sagte, aber die Puppe sieht ganz anders aus. Und er meinte, nein, die Puppe ist einfach um die Welt gereist.
Und hat sich verwandelt.
Das hat sie verändert.
Okay, aber Denis Yücel hat den Namen des nächsten Autors, über den wir jetzt reden, ja schon ins Spiel gebracht. Ich würde vorschlagen, wir machen weiter und bleiben gewissermaßen bei Kafka in a way, bei Gabriel Garcia Marquez.
In a way, bei anderen Büchern ja. Ich glaube, bei dem hier vielleicht etwas weniger. Aber gleich vorweg, das ist ein Buch, dieses Buch ist ein Verrat. Und das sage nicht ich, das sagen die Herausgeber, das sagen die Söhne von Gabriel Garcia Marquez. Weil Marquez hat in seinen letzten Lebensjahren, als er an Demenz gelitten hat, hat er an diesem Buch gearbeitet, hat mehrere Versionen geschrieben und am Ende war er damit nicht zufrieden und sagte den Söhnen, vernichtet das, das taugt nichts. Kommt uns her, kennt ihr ja auch von Kafka, von dem Max Brod ja auch alles, genau diesen Auftrag nicht erfüllt hat. Die Söhne haben das nicht gleich veröffentlicht, das ist jetzt erschienen in, ich weiß nicht wie viele Sprachen, auf einmal weltweit und seither gibt es diese Diskussion auch, war das jetzt richtig, das zu veröffentlichen oder hätte man lieber Marquez Ansage erfüllen sollen und das vernichten? Und ich meine, es ist gut, dass es veröffentlicht wurde, es ist ein gutes Buch, es ist natürlich, wenn das der Vergleich, ein Vergleich mit den großen, großen Werken von ihm mit 100 Jahre Einsamkeit und die Liebe in Zeiten der Cholera, das hält ja natürlich nicht stand, aber das kann damit auch nicht verglichen werden. Das ist ein kleiner Roman, das ist eigentlich eher eine Novelle und im Vergleich zu anderen Büchern auch von ihm in dieser Größenordnung nicht nur, aber gerade zu dem letzten, was er zu Lebzeiten veröffentlicht hat, Erinnerung an meine traurigen Huren auf Deutsch, ist dieses Buch besser. Es ist die Geschichte von jemandem, einer Frau, 46, die in Kolumbien lebt und jedes Jahr einmal im Jahr, oh, ich sehe auf die Uhr, soll ich?
Auf eine Insel fährt. Und das war's.
Und das Grab ihrer Mutter zu besuchen. Dann hat sie eine Affäre mit einem Mann, beim ersten Mal ungeplant. Und danach wird daraus eine Regelmäßigkeit. Und das ist zumindest der Beginn der Geschichte.
Becomes a habit.
Das wird zur Angewohnheit. Ich kenne die Söhne von Garcia Marquez, Rodrigo und Gonzalo, beide sehr seriöse Menschen. Ich war erstaunt, dass sie sich gegen den Willen ihres Vaters dazu entschieden haben, das Buch zu veröffentlichen. Ich fand das nicht richtig. Natürlich gibt es da die eine große Ausnahme, nämlich Max Brod, der Kafka veröffentlicht hat. Das sind drei Meisterwerke, die es sonst nicht gäbe. Niemand hat jemals behauptet, das hier sei ein Meisterwerk. Ich stand der Idee des Buches ziemlich feindselig gegenüber, habe es aber dann gelesen und war tatsächlich ganz angetan. Sie haben recht, es ist kein Meisterwerk, eindeutig nicht. Garcia Marquez war immer gut auf der Kurzstrecke. Der Oberst hat niemand, der ihm schreibt, zum Beispiel. Kurzgeschichten dieser Länge, wobei das letztendlich eine lange Erzählung ist. Ich dachte, okay, vielleicht hatten sie recht zu sagen, das lassen wir die Leser selbst entscheiden, statt dem Wunsch ihres Vaters zu folgen. Und das Ende ist spektakulär, was wir hier nicht verraten wollen, weil es ein großartiges Ende mit einem Knall ist.
Mit einem Zitat aus 100 Jahre Einsamkeit, mit einem versteckten.
Yes.
Also ich habe mich am Anfang auch erst mal gefürchtet, als ich von dem Vorgang gehört habe, weil wenn man in 100 Jahre Einsamkeit vor allem, gibt es ja dieses unglaubliche Motiv, die Angst vor dem Gedächtnisverlust. Also die Szene, wenn Macondo die Schlafseuche kriegt und die erste Nebenwirkung der Schlafseuche ist, dass die alle ihr Gedächtnis verlieren. Und dann gibt es diese Szene, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wo die anfangen, alles zu beschriften in dem Dorf. Also wo Wand und Stuhl und dann kriegt die Kuh. Und dann merken sie aber, sie haben es zwar jetzt beschriftet, aber sie wissen nicht mehr, was sie damit machen. Also müssen sie noch immer dazu schreiben, okay, also Kuh gibt Milch, muss man melken, kann man heiß machen und in den Kaffee. Und den Eindruck hatte ich, also eben, Marquez, wir haben es schon gesagt, hat im Alter leider sein Gedächtnis verloren. Und ich habe wie den Eindruck, ein bisschen ist das schon auch bei dieser Erzählung. Er hat noch die einzelnen Teile, die er über 15 Jahre oder was immer wieder dran, er weiß aber nicht mehr ganz genau, was er mit diesen einzelnen Teilen wirklich noch machen soll. Ja. Also ich gebe Ihnen recht, Salman Rushdie, der Schluss ist gigantisch und dafür rentiert es sich auch, dieses Buch zu lesen. Aber ich hatte die ganze Zeit doch ein bisschen Unwohlsein beim Lesen, weil ich dachte eben, da ist einer, der hat, das ist im Teil, in einzelnen Absätzen brillant, aber er weiß nicht mehr so richtig, was er mit dem Ganzen machen soll.
Das stimmt, das ist so. Aber das hat mich ehrlich gesagt nicht so gestört, weil man hat ja, also man konnte ja nicht anders als dieses Buch unter Kenntnis der Vorgeschichte lesen. Also ich glaube, jeder, der das in die Hand nimmt, weiß schon, das ist ein Spätwerk, das ist nachträglich veröffentlicht und er selber wollte es eigentlich nicht. Wie ich dazu moralisch stehe, weiß ich gar nicht, aber zumindest wusste ich beim Lesen schon, wir haben es mit was Fragmentarischem zu tun. Das ist nicht vollendet. Er hat es ja auch nie fertig gemacht. Und gemessen daran, finde ich, ist es ja absolut gelungen, einigermaßen geschlossene Geschichte zu erzählen. Das fand ich gar nicht so schlimm, dass es so was Skizzenhaftes zum Teil hat. Aber mich stört trotzdem was an dem Buch. Und das ist eher dann doch was aus dem Bereich ganz normaler, weiß ich nicht, literarischer Geschmacksfragen vielleicht. Also er hat ja hier, ich glaube, zum ersten Mal in seinem ganzen Werk eine weibliche Hauptfigur, die total im Zentrum der Geschichte steht. Und er betrachtet sie zwar sozusagen von der Perspektive her eigentlich von außen, aber es ist ein sehr personales Erzählverfahren. Also wir sind eigentlich die ganze Zeit in ihrem Kopf, in ihrer Psychologie, in ihrer Familiengeschichte. Und es geht eben um diese große Wende in ihrem Leben, dass sie aus einer eigentlich total glücklichen, auch sexuell erfüllten Beziehung eben in diese, ich gehe jetzt fremd einmal pro Jahr, also in diese neue Habit reinkommt, finde ich eigentlich ein total spannendes Thema, sehr ansprechend und eine gute Idee. Aber ich finde, es ist ihm nicht gelungen, die Psychologie einer Frau, die Art, wie sie über sich ihr Leben und auch über Sexualität nachdenkt, für mich glaubwürdig zu erzählen. Also ich habe ganz stark damit gefremdelt. Vielleicht natürlich auch, weil ich wusste, von wem das Buch ist. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich lese einen Mann, der darüber schreibt, wie eine Frau über Sex nachdenkt. Also für mich kam es einfach nicht glaubwürdig rüber. Und das war mein Problem mit dem
also
Sex.
Dieses
Das stimmt. Ich finde generell, dass Garcia Marquez, wenn er sich an erotischem Material versucht, immer eine sehr männliche Perspektive einnimmt. Sie haben die traurigen Huren erwähnt, was vielleicht sein am wenigsten gelungenes Buch ist. Ja, das ist absolut so.
Aber ich finde hierfür, für dieses Buch, finde ich, gilt diese Kritik nicht. Es ist eben nicht so glücklich und harmonisch, das glaubt sie. Aber es gibt dann so, es gibt so Stellen, so feine Stellen, wo er über diese Beziehung schreibt. Und er sagt, sie waren harmonisch geworden. Sie hatte sich ihm angepasst und sie waren fast wie eins geworden. Und er hat seine Karriere gemacht, der Mann als Direktor. Sie hat, obwohl sie auch, sie hat ihr Studium irgendwann abgebrochen. Also es ist ein bisschen die Basis dieser Beziehung. Es ist natürlich nicht so eine kaputte Beziehung, nicht so eine lieblose. Das ist keine Madame Bovary oder Effie Briest oder Zuleika, über die wir jetzt doch sprechen werden, oder Anna Karenina. Nicht so, das ist kein liebloser oder lang, auch nicht, auch nur bloß langweiliger Mann. Aber so ganz erfüllend ist das halt auch nicht. Und das, finde ich, ist sehr subtil erzählt. Das ist das eine. Das zweite finde ich sehr interessant, die Dynamik, die diese Geschichten entfaltet. Weil es fängt ja damit an. Die Affären auf der Insel sind ja nicht der Höhepunkt, auf den die Geschichte hinsteuern würde. Das fände ich auch langweilig, sondern es beginnt quasi damit. Und dann passiert etwas, machen diese Affären etwas mit ihr und machen aber auch was mit dieser Beziehung. Und gerade und nicht so, wie man das im ersten Moment erwarten könnte. Und das setzt sich dann fort. Dann am Ende hat sie dann, irgendwann will sie dann, was eigentlich gegen die Regeln spricht, einen Mann will sie unbedingt wieder treffen. Dann stellt sich die Frage, ob sie das auch in ihrem wirklichen Leben, warum sie das nicht auch sonst macht. Es gibt Eifersuchtsszenen zwischen ihrem Mann und ihr, während am Anfang diese Affären ihre Beziehung eigentlich gut tun. Es gibt da diese Stelle, das waren die glücklichsten Jahre ihres Lebens, die sie da hatte, während sie zugleich quasi ein Leben auch immer auf diesen Tag im August hinfiebert. Und ich finde das allein, das ist ein schönes Kammerspiel. Das ist nicht, es ist nicht das Allergrößte, aber es ist auch nicht das Schlechteste, was Marquez veröffentlicht hat.
Also ich wollte es auch gar nicht von der Geschichte oder den psychologischen Grundannahmen her in Frage stellen. Also das finde ich total gut gesetzt, auch interessant und sehr ambivalent. Es ist eher die Frage, wie er mit der Psychologie umgeht. Also gerade im Zusammenspiel, also im erotischen Zusammenspiel zwischen Frau und Mann. Also ich weiß nicht, ob man das so klar trennen kann. Aber dann ist das Weibliche und das Männliche. Es war wirklich bei mir eher ein Bauchgefühl, dass ich die ganze Zeit damit gefremdelt habe. Natürlich identifiziere ich mich beim Lesen auch mit dieser Figur. Und jedes Mal, wenn sie einem neuen Mann begegnet ist, habe ich gedacht, das ist aber wie ein Mann denkt, dass eine Frau sich fühlt, wenn sie einmal.
So einfach, also mir ging das beim Lesen nicht so, zumal das ja auch sehr unterschiedlich ist. Also diesen ersten Mann attackiert sie ja quasi, der weiß ja gar nicht so richtig, er benimmt sich dann sehr, sehr hässlich, das verraten wir jetzt auch nicht. Also dieser Mann entpuppt sich als Katastrophe am nächsten Tag.
Ja, er lässt ihr $20 da.
Genau, also was sehr billig ist, würde ich sagen. Also das ist auch sehr schön erzählt, was ist die Beleidigung, das Geld oder die Summe? So, das bleibt ja auch nicht so richtig klar, was die größere Beleidigung ist.
Ich fand es super, dass sie noch versucht.
Wahrscheinlich beides, genau. Und dann gibt es aber welche, wo sie die er klassisch verführt werden will, wo irgendwie dieser hübsche, sarkastische Satz ist, der größte Fehler an diesem Mann war, dass er bisher noch keine Avancen gemacht hat. Das ist, glaube ich, der Bischof. Also das ist ja schon auch sehr unterschiedlich. Aber ich komme wieder auf meinen Punkt. Ich glaube halt, das ist keine formell ganz durchgebaute Figur.
Ist es wahrscheinlich.
Also ich komme wieder auf meinen Punkt, die Teile setzen sich eben am Schluss halt doch nicht mehr ganz zu einer stimmigen Gesamtfigur. Das sind Etüden, das sind ausprobierte...
Aber ist das also eigentlich Variationen? Also vielleicht war der Plan ja sogar, den einzelnen Abschnitten mit den verschiedenen Liebhabern viel mehr Raum zu geben. Also die einzelnen Kapitel fetter zu machen, weil das so ein bisschen ja wie lauter kleine Variationen auf ein Thema sind.
Mich hat es ein bisschen an den Hauptteil von Die Liebe in den Zeiten der Cholera erinnert. Nachdem die Liebenden sich am Anfang trennen, gibt es endlose Affären, bis sie sich im Alter wiedersehen. Das hier wirkt wie eine kürzere Version davon, wenngleich weniger gelungen.
Tag der Befreiung von George Saunders. Es gibt nicht so sehr viele Autoren, wo ich fast wieder ein bisschen wie so ein Fankind am liebsten morgens um 7 vor der Buchhandlung stehen würde, wenn ein neues Buch erscheint. George Saunders gehört dazu. Ich habe den ersten Band, den ich von ihm gelesen habe, war der 10. Dezember, auch ein Erzählband. Dann der grandiose Roman Lincoln in Bardo, Fuchs 8, eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten. So, jetzt also neue Erzählungen. Wir werden wieder mitgenommen in die Welt, die Saunders eben schon in früheren Büchern erzählt. Eine Welt, die durchaus auch was mit einer Welt von Kafka zu tun hat. Es ist sehr, sehr erkennbar in diesem Buch, das US-Amerika von heute, der akuten Gegenwart. Es ist eine eskalierende Gesellschaft. Es ist aber auch gleichzeitig eben diese Kunst, von dem Nurrealismus weit zu abstrahieren und uns in ganz andere merkwürdige Welten mitzunehmen. Also wir haben zum Beispiel eine Erzählung, die in einer komischen, in so einem Unterwelt-Disney-Park spielt, wo arme Menschen irgendwie Hölle, also irgendwie kitschige Alpenszenen und Western und irgendwas nachspielen müssen. Wir haben Menschen, denen das Gehirn gelöscht wird, damit sie als große Künstler, als Künder vor reichen Leuten auftreten können. Ich glaube, das große Thema dieser Geschichten ist einerseits die unendliche Eskalationsbereitschaft, sowohl in Beziehungen als auch in Freundschaften, als eben insgesamt in der Gesellschaft. Und dieses wie fassungslose Verfolgen. Es gibt auch Familien, die wollen eigentlich am Anfang erstmal nur was Gutes tun. Also so eine Mutter, ihr Sohn wird attackiert und eigentlich will sie nur, dass dem Sohn, und die wird dann so eine radikale, ja, also fast so eine Alt-Right, schreibt dann ein wütendes Pamphlet und am Schluss ist dann der Falsche von ihrem Mann zusammengeschlagen worden, der den Sohn gar nicht attackiert hatte. Also es ist ein immer Beobachten zu sagen, also eigentlich wollen alle was Gutes und am Schluss kommt ein Grauen dabei heraus, das tendenziell auch in totalitäre Strukturen führt. Und wenn die mal etabliert sind, ist es zu spät und da kommt kein Mensch mehr raus. Also ich bleibe eine riesige Anhängerin von George Saunders.
Ja, leider kann ich jetzt auch erstmal nur sagen, dass ich auch Fangirl bin. Grundsätzlich also das auch für einen der spannendsten Gegenwartsautoren halte. Fand ich jetzt ganz interessant, dass Sie gesagt haben, das Hauptthema dieser ganzen Geschichten sei quasi, das Gute zu wollen und das Schlechte zu bewirken. Finde ich total spannend. Habe ich beim Lesen gar nicht so reflektiert. Es gibt ja so zwei Sorten von Geschichten, kann man, glaube ich, so ein bisschen aufteilen. Die eine spielen durchaus in einer realistischen Alltagswelt des heutigen Amerikas, sind meistens kleine Familiengeschichten, aus denen dann irgendwas Katastrophales resultiert. Und die anderen sind eigentlich so eine Art Science-Fiction, also dystopische Welten, in denen auch technisch Dinge möglich sind, die auf den ersten Blick zur Unterdrückung vor allem Unterprivilegierter führen, so, also als Setting. Und mir ist dann beim Lesen auf einmal klar geworden, und das fand ich dann spannend, und das ist jetzt sozusagen die Überschrift, unter die ich versuchen würde, diese unterschiedlichen Geschichten zu packen, dass es in Wahrheit keine Unterdrückungssysteme sind, sondern dass all die Figuren, die auftauchen, und man sieht es vor allem an diesen Science-Fiction-Szenarien, die sind komplett einverstanden mit der Ausbeutung. Also das sind wirklich happy prisoners, die vielleicht so ein bisschen ähnlich auch wie in der Verwandlung der arme Käfer sich nicht auflehnen gegen das, was passiert, sondern versuchen innerhalb ihrer Rolle es so gut wie möglich zu machen. Und auch bereit sind, um sozusagen der Beste unter diesen Happy Prisoners zu sein, dann die anderen wiederum auf noch grauenvollere Weise zu unterdrücken. Also dieses wiederum so ein System von Selbstoptimierung, von psychischer Deformation, das Leute dazu bringt, das Spiel mitzuspielen. Das fand ich so sagenhaft toll herausgearbeitet und finde das auch eben so ein, ja, also treffende Beobachtung, wie unsere Welt funktioniert.
In mindestens zwei Fällen wurde ihre Vergangenheit ausgelöscht. Sie müssen also glücklich sein, weil sie inhaltsleer sind. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in Amerika ist es gerade in Mode, Dystopisches zu schreiben. Aber Saunders ist der Meister der Dystopie. Wie wir vorhin bei Kafka gesagt haben, steckt da eine Prise menschlicher Humor drin, selbst in den düstersten Momenten. Das schafft eine ganz seltsame Atmosphäre. Eine Atmosphäre, in der die Stimme der Komik benutzt wird, um den Schrecken zu beschreiben. Diese Zweischneidigkeit bei Saunders ist brillant. Ich finde ihn in seinen Kurzgeschichten übrigens viel besser. Ich mochte Lincoln im Bardo gar nicht so.
Wirklich nicht? Oh. Okay, das diskutieren wir nachher. Das diskutieren wir nachher weiter.
Ich bin ein großer Bewunderer der Kurzform. Bei Lincoln im Bardo überstrapaziert er die Idee.
Das diskutieren wir nachher.
Aber in den Geschichten gibt es zwei Adern, wie wir vorhin gesagt haben. Eine Art Dystopie und daneben eine schaurige Ader, wo das ganz normale Leben plötzlich schrecklich wird. Für mich sind die Kurzgeschichten mit Science-Fiction-Hintergrund die besten.
Für mich auch, ja.
In denen das Leben schon zu Beginn außergewöhnlich ist. Das Interessante an der Titelstory ist, dass die Revolution nicht funktioniert. Sie läuft ins Leere.
Weil die unterdrückten Subjekte gar nicht befreit werden wollen.
Und weil die Revolutionäre auch grausam, genauso grausam sind wie das SS. Ich finde, es gibt, Frau Zell, das ist sehr, sehr richtig, es gibt sehr zwei verschiedene Arten von Geschichten, aber ich glaube, es gibt auch ein paar Gemeinsamkeiten. Und eine Sache zum Beispiel ist der Humor, Herr Rutschli, wie Sie sagen, und auch die Details. Also diese ersten Geschichte, dieser Brief eines Großvaters in einem Amerika, wo irgendwie ein Trump oder sowas in der Art an die Macht gekommen ist und wir haben jetzt nicht den totalen Faschismus, also jetzt, wir sind jetzt nicht bei Philip Roth oder bei Margaret Atwood, eher so ein realistisches, autokratisches Regime und der Großvater schreibt an seinen Enkel und beschreibt diese Geschichte, wie es dazu kam. Und ich fand das so großartig, wer mehrmals davon kommt, während im Fernsehen sozusagen davon erzählt wird, wie sich die Welt, an die sie sich gewöhnt haben, die Freiheiten, der Rechtsstaat, die Demokratie, alles, was sie für selbstverständlich gehalten haben, sich das geändert wird, währenddessen lösen sie Puzzles. Und, und er sagt jedes Mal dazu, was für ein Puzzle. Und zu dieser Weltenkätzchen und allein durch solche Details, und das ist so etwas, was sich auch in diesen großen dystopischen Geschichten auch widerspiegelt, in der Titelgeschichte, ich habe das nachgezählt, wird der Sohn, der diese ganzen Tragödien aus bestem Willen auslöst, erwachsener Sohn Mike. Das steht 44 Mal an dieser Geschichte.
Haben Sie das gezählt?
Ich habe es gezählt, weil ich das so toll
fand. Ein Strukturalist.
Und weil mich das an Stuntman Mike erinnert hat. Diese Figur aus Death Proof. Tarantino. Und ich glaube, diese Geschichte, gerade diese Titelgeschichte, die hat so viel, Kafka hat so viel, Tarantino hat sie auch. Und Sophokles und Tausend und eine Nacht. Und ich weiß nicht, was noch alles. Das ist auch sprachlich so großartig. Allein die beiden, ich glaube, es ist zu schwer, das auszuführen. Aber die Geschichte in der Geschichte, die da ausgeführt wird, diese Western-Szene und die Rahmengeschichte und wie beides am Ende ineinander verschränkt wird, das ist ein großer Kunst.
Vielleicht sollte man an dieser Stelle einmal der Vollständigkeit halber auch den tollen deutschen Übersetzer erwähnen, Frank Heibert, weil das ist, glaube ich, nicht so ganz leicht, diese Wucht ins Deutsche zu kriegen, das muss man wirklich nachdichten, nachschreiben. Und das hat Frank Heibert, der auch die früheren Saunders übersetzt hat,
meisterlich gemacht. Das hat Dagmar Plötz übrigens hier
mit
auch.
Mit dem Marquez auch. Stimmt, sollten wir davon.
Ich wollte noch sagen, dass das Einzige, was mich an dem Buch traurig gemacht hat, ist die Tatsache, dass wenn man das vergleicht zu der Kurzgeschichtensammlung davor, was für mich auch die Einstiegsdroge ins Saunders-Universum war, man jetzt sehr deutlich merkt, oder habe ich mir eingebildet, dass er als Mensch seinen Blick auf die Welt geändert hat.
Ja, also guter Punkt.
Ich fand in der Sammlung davor, wo ja strukturell auch ähnliche Geschichten mit ähnlichen Themen, zum Teil auch ähnliche Settings drin sind, hätte ich aber sozusagen als Überschrift noch gesagt, okay, alles kann schiefgehen, aber Heldentum ist noch möglich. Also es gibt sozusagen noch den heroischen Moment, in dem der Einzelne durch irgendeinen Stunt, also es gibt noch kleine Fenster, um aus der Dystopie irgendwie rauszukommen. Also so ein Hoffnungsschimmer oder sowas war da noch. Und bei dem Buch habe ich wirklich das Gefühl, falls es eine Botschaft gibt, und es ist nicht wirklich eine Botschaft, sondern wahrscheinlich Ausdruck seiner auch persönlichen Befindlichkeit, lautet die im Grunde, ihr könnt machen, was ihr wollt. Es ist vollkommen Wurst. Ihr werdet den Gang der Dinge auf gar keinen Fall aufhalten, was auch immer der Gang der Dinge ist, aber ihr kommt da nicht raus. Macht Puzzle, entspannt euch, passt euch an. Ja? Also es ist im Grunde so ein bisschen die weiße Flagge gehisst gegenüber dem momentanen Weltgeschehen. Und das hat mich natürlich als Unterströmung des Ganzen jetzt auf eine tiefe Weise auch verstört oder traurig gemacht, dass man in so eine Haltung auch reingerät eben. Ja.
Er ist verzweifelter.
Total.
Es wird angedeutet, dass wir nur ein oder zwei Schritte davon entfernt sind. Es ist eine Art Warnung.
Manchmal hatte ich sogar das Gefühl, er will sagen, alle warten auf den Untergang oder warten sozusagen auf die Eskalation. Und das Schlimme ist aber möglicherweise, dass diese Eskalation gar nicht kommt, sondern dass es einfach so.
Nein, dass diese Eskalation stattfindet, ohne dass wir es merken.
Oder ohne dass.
Das ist in der ersten Geschichte, kommt das sogar fast wörtlich vor. Während wir die Puzzles lösen, Kätzchen und Welpen, passiert diese Eskalation. In und diese Zeitlupe. Eskalation passiert eben nicht so, wie wir es aus dem Geschichtsbuch kennen. Genau, das steht so ziemlich wörtlich da drin. Wie wir es aus dem Geschichtsbuch kennen, wenn wir es im Geschichtsbuch lesen, dann glauben wir genau zu wissen, was in dieser richtigen Situation das Richtige zu tun wäre. Nur während das passiert, während die Eskalation passiert, merken wir das gar nicht.
Ja. Kommen wir zu einem Buch, das vielleicht am wenigsten mit Kafka zu tun hat oder vielleicht doch
auch. Wo wir uns vielleicht auch nicht alle einig sind heute bei diesem Buch.
Mal schauen.
Und es fiel ja auch ein schönes Stichwort für die Überleitung. Sie haben gerade gesagt, Geschichtsbücher. Dieses ist sicherlich kein Geschichtsbuch, aber es spielt zumindest massiv in der Vergangenheit. Die Handlung ist angesiedelt vor 1800 Jahren in London, in einem London, was unter römischer Besatzung ist. Und in dieser Zeit ist die Hauptfigur Suleika eine Teenagerin, eine wilde, schlagfertige, angry young woman, könnte man vielleicht sagen, die Tochter nubischer Einwanderer ist und eine Art Straßenmädchenleben fast schon führt in den wilden Straßen dieser vergangenen Stadt. Sie wird mit 11 Jahren verheiratet an einen reichen Patrizier, der sie auch auf recht unschöne Weise in die Rolle der Ehefrau einführt, ist danach reich, gibt sich aber damit nicht zufrieden, sondern ist im Grunde während der gesamten Romanhandlung auf der Suche nach ihrer persönlichen Ausdrucksform, und zwar im buchstäblichen Sinne. Sie möchte Dichterin werden, schreibt ausgesprochen zweifelhafte Verse. Wenn ich das einmal in irgendeine Kamera vielleicht halten darf, keine Ahnung, ob hier gerade eine ist, es schaut halt so aus. Also das ist ein Roman, der gewisserweise in gebundener Rede verfasst ist, ein Versroman. Allerdings nicht eben im Stil eines Epos, also nicht als eine staatstragende Form von Bestätigung des Systems, sondern es ist eher ein Rap. Also innerhalb dieser gebundenen Rede ist die ganze Wildheit dieser Figur enthalten. Und die Sprache mischt sich also aus heutigem Jargon, sie mischt sich aus lateinischen Versatzstücken, sie mischt sich aus Upper-Class-Smalltalk der vermeintlich damaligen Zeit. Und warum ich das Buch eben mitgebracht habe und warum es mir auch so gut gefällt, ist, dass ich finde, dass der Bernardine Evaristo hier eine tolle Symbiose gelingt zwischen dieser sprachlichen Kunstform, die wirklich eine Komposition ist, und der Psychologie einer Figur, die einfach aus meiner Sicht perfekt dazu passt. Und jetzt feuerfrei.
Nicht feuerfrei, aber ich war davon nicht so überzeugt. Und gut. Wir hatten es ja eben bei Marquez mit einem Spätwerk. Hier muss man zu Bernardine Evaristo Suleika muss man sagen, es ist ein frühes Buch von ihr.
Es ist schon 20 Jahre alt.
Das ist 20 Jahre alt. Das ist ihr zweiter Roman. Der erscheint erst jetzt auf Deutsch. Das englische Original ist schon 2001 erschienen. Und vieles, was mich an diesem Buch gestört hat, ist bei ihrem Welterfolg, Frau, Mädchen etc., ist da besser. So, und das vielleicht so vorneweg. Ich finde dieses Buch nämlich nicht überzeugend, in keiner Weise. Und das fängt allein in dieser Übertragung an. Das ist so gewollt, dieser Anachronismus, dass da von Keltenbeats und Römerbitches und so die Rede ist. Kann man wollen. Mich erinnerte das an diese letzten Bände, Asterix-Bände, wo nicht mehr Gudrun Pentorf übersetzt hat, die deutsche Version. Goscinny war schon nicht mehr der Texter. Und es gab Witze wie Zaubertrank verleiht Flühhügel. So, auf dem Ebene sind die sprachlichen Witze, und das ist noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste sind andere Anachronismen, geografische Anachronismen, die kommt aus Khartoum zum Beispiel. Khartoum wurde im Jahr 1820 gegründet. Es ist von Pfefferminze.
Es ist ein heilloses Durcheinander.
Nee, es ist eine Missachtung gegenüber der Materie. Es ist von Zucchini, Pfefferminz und was war noch? Kartoffeln die Rede. Nichts davon gibt es im 3. Jahrhundert nach Christi. Warum es keine Instagram-Auftritte gibt, liegt daran, 2001 gab es noch kein Instagram. Und ich glaube, da sieht man auch schon an diesem Punkt. Deswegen wirkt das heute, so Girlies, du dich London ziehen, die würden heute auch Insta-Fotos machen. Sie hat ja da auch Bezüge.
Vor 20 Jahren gab es noch kein Instagram.
Vor 20 Jahren gab es sie noch nicht. Es gibt aber den Bezug, es kommt dann irgendwann auf das Klatschblatt Ave oder so. Im Römischen Reich gab es keine Klatschblätter. Das ist auch so ein Versuch einer Modernisierung. Eine Historisierung. Wenn man versucht, moderne Motive in die Geschichte zu übertragen, das geht meistens schief. Weil, und das kann man bei Goscinny und bei Asterix kann man das wirklich sehen, wann es funktioniert hat, wie es funktioniert hat und wo nicht, weil das hier schon, das sind schon keine Girlies von heute mehr. Das ist 20 Jahre alt und man merkt das dem Text an. Und deswegen sollte man sich bei sowas zurückhalten, weil nämlich diese Anachronisten von Geografie und Essen und diesen Sachen, das setzt sich fort in einem Anachronismus des Charakters. Es ist vollkommen unklar, wie dieses dass das Handeln und das Denken dieser jungen Mädchen, das passt überhaupt nicht zusammen. Und das ist ein einziges Besinnungsschreiben von einer Autorin, die sich selber auch als aktivistische, feministische Autorin darstellt.
Jetzt und hier ist es wirklich. Punkt für die Ablehnung des Buchs, würde
ich sagen. Es ist einfach schlecht. Es ist schlecht. Okay. Frauenmädchen etc. war besser. Das hier ist wirklich Salman sehr bemüht, Rushdie. Aber es ist nicht gelungen.
Also, ich mag Asterix sehr.
Ja,
ich auch.
Also, was mich daran interessiert, ist der Versuch, die Welt der Römer in Britannien zu erschaffen. Und mir gefällt, dass sie eine multiethnische Welt entwirft, mit nicht nur weißen Briten, sondern dass sie von überall herkommen. Und dass sie versucht, die Welt des Römischen Reichs durch deren Augen zu sehen. Die Versform ist nicht ganz nach meinem Geschmack. Wir haben ja vorhin über die Schwierigkeit des Übersetzens gesprochen. Vielleicht liest sich die deutsche Ausgabe besser als die englische.
Ich habe es nur auf Deutsch gelesen. Das hat übrigens Tanja Handels. Also ich glaube, dass sie keinen schlechten Job in der Übersetzung gemacht hat.
Der einzige Roman in Versform, den ich je gelesen habe und der ausgezeichnet funktioniert, ist von Vikram Seth, dem indischen Autor. Er hat einen Kalifornien-Roman geschrieben, The Golden Gate. Darin verwendet er die Versform von Eugene Onegin, und zwar sehr gelungen. Hier ist die Versform viel leichter und umgangssprachlicher. Das Buch erhebt gar nicht den Anspruch, hochpoetisch zu sein. Mal funktioniert das, mal nicht.
Ja, also dem kann ich mich sehr anschließen. Also ich finde schon, dass es da Passagen gibt, die auch sehr witzig sind. Also wenn sie auch das Latein reinpflicht, und das finde ich jetzt auch in der deutschen Übersetzung eben sehr wichtig. Nein, also zum Beispiel, jeder, der Latein gelernt hat, weiß, wenn man mit den ewigen Konjugationen genervt ist, und die muss ja auch, weil sie vorher plebejer kreolisch redet, muss sie jetzt Latein lernen, und dann macht sie im Stile einer braven Lateinschülerin Zuleika accepta est, und dann kommt aber als nächstes Zuleika scheiß Musterkind vom Dienst est. Und das ist schon lustig, Herr Rigel, oder? Also da hat mir das
kann den Humor ablehnen, aber das ist, einfach Geschmackssache. Er ist halt derb, er ist schnell, er ist manchmal auch drüber und so ein bisschen goofy.
Aber ich versuche jetzt erstmal das Projekt zu verstehen. Also ich glaube, dass Bernardine Evaristo einfach, und das finde ich erstmal sehr plausibel, und das ist auch lustig zu sagen, du hast diese Stadt, die jahrhundertelang das Zentrum eines Imperiums war, nämlich London, des britischen Imperialismus, und wir schauen uns diese Stadt mal an, als die irgendwie eine totale Provinz in einem anderen, kolonisierte Provinz war. Also diese Umdrehung hat mir schon mal Spaß gemacht.
Und eben auch von unten am Anfang zu beschreiben. Ne? Genau. Also sozusagen das multikulturelle Straßenleben von unten betrachtet, fand ich auch einen super Einstieg.
Also zu Ihren Vorwürfen, dass da jetzt Kartoffeln vorkommen und Zucchini und alle möglichen Sachen, die es damals nicht gab. Also ich meine, nicht umsonst hat die Frau das Motto von Oscar Wilde vorne weggestellt, zu sagen, die einzige Verpflichtung, die wir gegenüber der Vergangenheit haben, ist sie umzuschreiben.
Aber das ist nicht überzeugend, weil sie benutzt ja auch an anderen Stellen, ist es ja historisch schon authentisch, wenn sie zum Beispiel Mäuse hier nutzen, um sich die Zähne zu putzen. Ich glaube, das ist einfach...
Ja, das ist halt eine wilde Mischung. Aber das darf man doch als Autor, das ist doch die Freiheit.
Die heutige Londoner Straßennamen zu benutzen, ist eine Autorenfreiheit. kann einem gefallen oder nicht. Die anderen, die Sachen mit Khartoum, und es gibt wirklich noch, ich will jetzt nicht zu kleinteilig werden, aber ich habe haufenweise Stellen, natürlich die einfach nicht so passen.
Aber das wird einem ja auch von Anfang an klar gemacht. Also nichts
nein,
an diesem Roman behauptet,
das ist ein Desinteresse an der Materie. Das ist ein Desinteresse, ich finde, an der Materie,
weil dieses, das aus.
Diese Idee, London als Peripherie zu nehmen, das finde ich auch charmant, das stimmt. Aber dabei bleibt es ja nicht, weil der Kaiser kommt dahin. Und in dem Moment, wo der Kaiser ist, und der Kaiser ist aus der Provinz Afrika, die hier Tunesien heißt, was Libyen. Aber aus Libyen stimmt, aus Libyen, Tunesien kommt aber auch vor. Er ist der Gegenpart zu dem hässlichen, fetten, alten, hässlichen Senator, den sie geheiratet hat. Und er ist jemand, der ein Afrikaner, so wird er bezeichnet, aber der Mann war römischer Bürger. Und er war 65, der römische Kaiser ist ja historisch überliefert als diese Geschichte.
Ja.
Es passt einfach vorne und hinten nicht. Es ist überlagert von dem, es ist überlagert von dieser Mission, zu sagen,
hier gab es auch schon,
People of Color gab es hier auch schon früher. Und das ist irgendwie zu viel.
Also den einzigen Vorwurf von Ihnen, den ich verstehen kann, ist, dass man sagen kann, also das stört mich alles überhaupt nicht. Was ich beim Lesen auch dachte, man merkt, also wir haben am Anfang darüber geredet, dass Kafka keinen Tag gealtert ist, den kann man im Jahre 2024 noch so lesen wie vor 100 Jahren oder
das
vor 120.
Das wird man in 50 Jahren wahrscheinlich
und
nicht
bei
mehr
dem Buch,
lesen können.
Deshalb habe ich dann mag mal nachgeschlagen, habe gedacht, wann ist das eigentlich erschienen? Weil also ich hatte sofort die Assoziation im Kopf. Wir haben ja auch diese drei Freundinnen und diesen Talk. Das war die Zeit von Sex and the City. Also ich glaube, dass Bernardine Evaristo mit diesen drei Freunden, es ist so ein bisschen floppig feministisch. Und dann ist aber doch, weil ich habe mich auch gefragt, warum macht die aus dem gichtigen Kaiser den jungen Gladiatorenstier? Sie braucht Mr. Big.
Mr. Big taucht ja auch auf.
Mr. Big in dieser, also deshalb habe ich
das
eher
ist
den Eindruck,
ein lustiges
es hat,
Projekt. Also ich finde, man muss
ja,
es einfach
ja, deshalb, ich bin ja da auch gar nicht so aversiv nicht wie der Kollege Yücel. Also ich finde auch, das ist kein ganz gelungenes Buch. Aber mir hat das zwischendurch durchaus Freude gegeben.
Sie war sehr, sehr jung. Sie fing gerade erst an. Es ist ein frühes Buch. Später ist sie sehr viel besser geworden.
Mir hat es halt, also ich fand gerade dieses Junge und ich finde, es ist auch ein experimentelles Wagnis, sich sowas vorzunehmen. Also die gebundene Rede ist jetzt tatsächlich nicht so stark gebunden. Es ist mehr wie so ein, also ich musste irgendwie an Rap denken, aber ich finde, es ist gelungen, zumindest für mich und auch jetzt eben in der deutschen Übersetzung, dass man während des Lesens eigentlich komplett vergisst, dass es Verse sind. Man kommt irgendwie in diesen Flow und sie hat mich einfach so mitgenommen.
Was Sie eben gesagt haben, Thea, dass London als Kolonie gezeigt wird, während die Briten doch selbst große Kolonisatoren waren. Das ist eine komische Wendung, die mir ziemlich viel Spaß gemacht hat. Das Buch hat seine Mängel, aber die Idee dahinter hat mir gefallen.
Aber das zieht sie ja nicht durch. Sorry, es wird in dem Moment, wo der Kaiser auftaucht, ist das die Hauptfrage. Das wird einfach nicht durchgehalten. Eben nicht, es ist nicht Peripherie. Der Kaiser ist da. Ja, und sie greift, weißt du,
Anna Karenina
hat noch einen Graf abgegeben. Die muss natürlich den römischen Kaiser abtragen.
Ich nehme sie jetzt mit ihrem Stuhl und lasse sie wie einen römischen Kaiser hier aus dem Stuhl.
Ich bin froh, dass wir mal nicht einer Meinung sind, weil wir uns bisher so einig waren.
Genau. Das Schreckliche ist, ich fürchte, jetzt müssen wir uns ganz zum Schluss noch einmal einig sein. Also zumindest ich sage ein herzliches Dankeschön. Das hat mir einen großen Spaß gemacht und natürlich auch ein riesiges Dankeschön an Sie, Salman Rushdie, dass Sie in unserer Sendung zu Gast waren. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Spaß gemacht. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, im September wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und bleiben Sie noch ein wenig am Lesen.